Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns zunächst den Text, der Predigt zugrunde liegt. Die Predigt wird heute in erster Linie vornehmlich über Vers 17 gehen, aber des Zusammenhangs willen lese ich auch den Rest dieser Passage, nämlich den geistlichen Kampf in der Waffenrüstung des Christen. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Sie, heute in dieser Predigt wollen wir zu dem Schwert des Geistes kommen. Sie haben ja bereits in der letzten Predigt über den ersten Teil dieses Verses gehört, über den Helm des Heils. Heute nun soll ausschließlich das Thema sein, das Schwert des Geistes. Nun, diese Predigten, die stehen ja in einer Reihe zueinander, in der ich durch diese Verse der Reihe nach durchgegangen bin. Und vielleicht kann sich der ein oder andere auch noch daran erinnern, was ich damals gesagt habe, als wir über Vers 14 geredet haben. Über diese erste Waffe in dieser Waffenrüstung, die unsere Lenden umgürtet. Da heißt es, steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, was in dieser Predigt Inhalt war. War es nicht so, dass wir dort schon gesagt haben, dass im Grunde diese Wahrheit, die uns umgürtet, Gottes Wahrheit ist? Und dass diese Wahrheit, wenn wir einmal aus dem hohepriesterlichen Gebet zitieren, wenn wir in Johannes 17, den Vers 17 betrachten, dann heißt es dort, Jesus betet dort für die Jünger und sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Jesus, der Sohn, betet zum Vater und sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Und dann kommt diese ganz bezeichnende Aussage, die sagt, dein Wort ist Wahrheit. War das nicht die Stelle in dieser Reihe, in der wir schon zum ersten Mal uns über das Wort Gottes Gedanken gemacht haben? Dass wir dieses Wort schon angeschaut haben. Ja, Jesus selbst, er ist dieses Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes, dieses Wort ist Wahrheit. Und dieses Wort ist Fleisch geworden, es ist auf die Erde gekommen und es ist unter uns sichtbar gewesen. Jesus selbst ist dieses Wort gewesen und dieses Wort verkörpert im Grunde die Wahrheit. Jesus selbst ist verkörperte Wahrheit. Und das ist ein Stück, das uns umgibt. In unserem, nennen wir es mal, körperlichen Machtzentrum. An unseren Lenden, in unserem Unterleib. Also Wahrheit und das Wort Gottes, die hängen ganz, ganz eng zusammen. Nun haben wir heute in diesem Vers wieder eine Aussage, die von dem Wort Gottes redet. Auch heute hier in diesem Vers kommt das Wort Wort vor. Wenn wir diesen zweiten Teil lesen, da heißt es so, als hätten wir eine Erklärung nötig. Nehmt den Schwert oder das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. In eine Reihe stellen, möchte ich uns zu Beginn einen kleinen Exkurs mitnehmen, denn ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns an dieser Stelle einmal anschauen, was die griechischen Worte sind, die hier für das Wort Wort gebraucht werden. Man kann das gar nicht mehr rhetorisch auffangen, wenn man von dem Wort Wort redet, aber das, was wir übersetzt bekommen, was wir im Deutschen hören, wenn wir in der Bibel von dem Wort lesen, das ist nicht immer das gleiche griechische Wort. Und es gibt im Griechischen unterschiedliche Wörter, die unterschiedliche Arten und Formen des Ausdrückens oder des Wortbildens beschreiben. Hier, an dieser Stelle, an der wir heute sind, in Epheser 6, da steht das griechische Wort Rhema. In den Stellen, die zum Beispiel davon reden, dass das Wort Fleisch wurde, wie in Johannes 1, da steht ein anderes Wort, nämlich Logos. Und es gibt durchaus einen Unterschied in der Bedeutung zwischen Rhema und zwischen Logos. Dieses Wort, das wir hier in Epheser 6 finden, das ist mehr konzentriert darauf, dass es sich auf das ausgesprochene Wort, auf das formulierte oder manchmal kann man es auch als das äußere Wort, das irgendwo vor uns ist, bezeichnen. Wogegen Logos eher meint, dass es ein kompletter Gedankenabschluss ist, dass es eine runde Sache ist, wie eine Rede. Etwas, das innen drin ist und das außen auch genau so ist. Wenn wir etwas an Gedanken in uns haben und diese in Worte formulieren und daraus eine Rede bilden, dann kommt das eher hin in dem Sinn von Logos. Wogegen Rhema eher diesen Ausspruch meint, das, was wir von uns geben, was durchaus keine geschlossene Rede ist oder was durchaus nicht diesen Bereich des Inneren, des Gedanken meint, sondern eher diesen ausgesprochenen Teil. Also Logos ist eher abgeschlossen, ist eher abgerundet und Rhema ist eher punktuell, ist eher außen auf einzelne Dinge ausgerichtet. Das mag vielleicht kompliziert erscheinen, es hilft uns aber ungemein an dieser Stelle diese kleine Feinheit zu unterscheiden und uns zu vergegenwärtigen, warum gerade dieses Schwert oder warum gerade für das Schwert dieses Wort Rhema sehr sinnvoll ist. Wenn wir jetzt noch einmal zurück an die Wahrheit denken, die unsere Lenden schützt, dann ist es das Wort Gottes. Dann ist es dieses komplette Wort Gottes, das uns wie ein Schutz umgibt. Dann ist es der Logos Gottes, der uns umgibt in Wahrheit. Ein komplett Schutz an dieser Stelle. Wir wissen, dass je mehr wir von dieser Wahrheit erfassen, je mehr wir aus dieser Wahrheit erkennen, desto mehr sind wir in der Lage, auch in diesem Schutz zu leben. Auch das hatten wir in der Predigt bereits damals erläutert und gesagt, ja, je mehr wir damit umgehen können, das ist nicht nur eine theoretische Abhandlung, sondern es ist genauso eine praktische Abhandlung, die uns sagt, je mehr wir von dieser Wahrheit kennen, desto besser sind wir geschützt. Dabei wussten wir schon, dass es zu beachten gilt, dass wir, wenn wir uns mit dem Wort umgeben, wenn wir uns mit Wahrheit umgeben, dass dann das Maß der Dinge ist, nicht wie viel wir im Grunde das Wort Gottes kennen, sondern wie gut wir es kennen. Ich möchte das mal vergleichen, vielleicht mit dem Bereich des Essens, mit dem simpelsten Bereich, den wir haben. Wir haben zwei Möglichkeiten zu essen. Wir können uns sinnvoll ernähren, sodass unser Körper wächst und gedeiht. Wir können uns aber auch zufressen. Wir können uns so viel Dinge in den Leib stecken, dass wir einfach nur noch ungesund aus allen Nähten platzen. Es soll Menschen geben, die es schaffen, über 500 Kilo zu wiegen. Das ist unglaublich. Es scheint zu gehen, dass der menschliche Körper so viel Essen aufnimmt, dass er fast zu platzen droht. So können wir auch die Bibel nehmen und können alles in uns reinfressen und am Ende sagen, schaut, wie dick wir sind in dem Wort Gottes. Verstanden und gesund umgesetzt haben wir wenig davon. Wir können aber auch die Bibel so lesen, dass sie uns gesund ernährt und uns erhält. Und dann wird dieses Wort zur Wahrheit. Dann ist es das, was Gott selbst in uns gibt, damit es uns umgürten kann. Wenn wir es nur verkonsumieren, wenn wir es absorbieren, in uns aufnehmen und letzten Endes nur dicker dabei werden, haben wir das Wort in der falschen Art und Weise gebraucht. Wenn ich also die Bibel so gut kenne, dass ich einzelne Teile gezielt einsetzen kann oder gut durchdrungen verstehe, dann ist das weit besser, als wenn ich nur sagen kann, ich weiß sehr viel, ich häufe mir alles Mögliche an, bin aber nicht in der Lage, es zu gebrauchen und es einzusetzen. Ein bisschen davon, ein bisschen von diesen Gedanken liegt auch darin, warum wir das Wort Gottes in unserer Waffenrüstung als ein Schwert beschrieben haben. Denken wir aber zunächst noch einen kleinen Gedanken zurück, der mir an dieser Stelle auch sehr wichtig ist, weil er immer wieder in dieser Waffenrüstung so in den Hintergrund gedrängt wird. Auch wenn man etwas liest über diese Waffenrüstung, dann wird sehr viel von dem Christen geredet, der sehr aktiv sich mit dieser Waffenrüstung umgibt. Und gerade bei dem Schwert, da ist es mir wichtig zu verstehen, dass im Grunde diese Waffenrüstung uns gegeben ist. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, weil wir schwach sind. Und zweitens, damit Gott zur Ehre kommt. Halten wir uns das immer vor Augen. In der Waffenrüstung Gottes, da stehen nicht die Starken. Es ist kein Trainingslager. Es geht nicht darum, dass wir wie die Gladiatoren, wie die Muskelprotze in der Arena stehen, umgeben mit allem, was wir haben und sagen, ja, wir sind die größten Stärksten. Nein, diese Waffenrüstung ist dafür gemacht, dass Schwache in dieser Armee stehen können. Dass Leute, die im Grunde selbst keine Waffen besitzen, ausgestattet werden für einen Kampf, der stattfindet gegen Starke und Schwache. Der stattfindet alle Zeit um uns herum. Aber noch einmal, ganz wichtig, wir sind in dieser Waffenrüstung keine Helden. Wir sind Schwache. Wir sind Arme, wir sind Krieger, die abhängig sind davon, dass Gott uns ausstattet. Und bitte, wenn wir diese Kämpfe auch auf Alltagskämpfe beziehen und auf das, was um uns herum liegt, dann sollten wir uns nicht stark fühlen an dieser Stelle, sondern stark umgeben, stark behütet, stark geschützt fühlen. Und gerade, wenn wir über das Wort Gottes reden, wenn wir darüber reden, wie wir dieses Schwert einsetzen sollen, dann sollten wir uns vergegenwärtigen, dass wir im Gebrauch dieses Wortes auch Schwache sind in diesem Kampf. Unser Auftrag ist nicht, dass wir als mächtige Vers-Schleudermaschinen anderen Leuten Dinge an den Kopf schmeißen, die wir für gut erachten. Wir haben diesen Auftrag nicht, alles, was wir irgendwie in die Finger bekommen, gegen oder für oder wie auch immer einzusetzen und ständig um uns herum zu hauen. Dennoch haben wir einen Auftrag. Dennoch sollen wir dieses Schwert auch gebrauchen. Aber es ist eben nicht das Schwert eines Mächtigen. Es ist nicht ein Schwert, mit dem man Ohren abhaut. Es ist ein anderes Schwert. Es ist ein Schwert, das wir führen, das wir in dem Kampf auch einsetzen. Aber eben nicht das Schwert des Mächtigen. Das mögen viele Worte sein für etwas wenig, was an dieser Stelle gesagt wird. Es ist dennoch sehr, sehr wichtig, dass wir gerade hier verstehen, dass wir nicht wie die losgelassenen Wilden durch diesen Planeten rennen müssen und alles gerade biegen, was die Menschen irgendwo krumm gemacht haben. Wir haben einen anderen Auftrag. Lasst uns den erforschen und im Weiteren darauf eingehen. Und zwei Dinge auch noch. Sollten wir auch an dieser Stelle sehen, wir haben ja nun in dieser Waffenrüstung im Grunde so zwei Gruppen. Wenn wir es ganz platt aufteilen wollen, dann einmal die Waffen, die wir zugesprochen bekommen im Stehen, die eingeleitet werden mit einem Verb, das heißt steht, steht fest, steht stark. Und dazu zählen zum Beispiel der Lendengurt der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit oder die Stiefel zur Bereitschaft des Evangeliums. Erinnern wir uns an die Predigt zur Verkündigung des Evangeliums, aber auch zur Verteidigung des Evangeliums. Es gibt durchaus auch ein ganz passives Element, in dem wir angegriffen werden und uns verteidigen müssen für unser Evangelium. Und dann gibt es diese zweite Gruppe, die wir durchaus aktiv einsetzen können, Waffen, die wir aktiv einsetzen können. Das sind Schild, den Abwehrschild, den Helm, den wir auf dem Kopf tragen, das Schwert. Und ich mache etwas, ich nehme mir die Freiheit dazu, ich zähle zu diesem aktiven Teil auch das Gebet. In manchen Auflistungen wird das Gebet nicht als Waffe in dieser Waffenrüstung aufgeführt. Für mich ist es ganz klar, dass dieses Gebet am Ende dieser Waffenrüstung genauso zu den Waffen gehört. Und wir haben heute auch bis Vers 20 gelesen, in der dieses Gebet auch beschrieben wird. Und Paulus bittet auch darum, dass für ihn gebetet wird, damit er das Evangelium weiter verteilen kann. Also nehmen wir das Gebet mit in diese Reihe der aktiven Waffen. Wenn wir nun diese beiden Bereiche einmal zusammennehmen, dann können wir sagen, recht passiv oder angetan um diesen Bereich, um unseren Unterleib, da liegt uns die Wahrheit, da ist dieses volle, logische, komplette, gesamte Evangelium, die komplette Wahrheit um uns herumgelegt. Aber wenn wir in diesem aktiven Teil, wenn wir dieses Schwert, das wir führen, in diesem Kampf einmal nehmen, dann ist das eher das Äußere, das praktisch Gemachte, das ausgesprochene Wort Gottes, das wir benutzen. Auch in diesem Vergleich ist es durchaus sinnvoll, dass das Schwert oder dass das Wort, das für das Schwert benutzt wird, eine andere Betonung bekommt als das, was Gott uns angetan hat. Also angelegt hat. Aus einem ganz bestimmten Grund auch aus Offenbarung 19 diesen Text gelesen, der uns einen manchmal etwas wild kriegerisch erscheinen kann, manchmal auch etwas fantastisch, wenn wir uns so vorstellen, wie das dann sein wird, wenn die Hochzeit des Lammes gekommen ist, in dem die Braut, die Gemeinde, Jesus zugeführt wird. Aber es ist sicher jedem aufgefallen, dass ganz am Ende dieser Passage eine Bezeichnung für Jesus verwendet wird, nämlich der Name, der ihm gegeben wird, den er trägt, das Wort Gottes. Sicher kein Zufall, dass so viel Gewicht und so viel Betonung auf diesem Wort Gottes gelegt wird. Aber haben wir die Verse davor vielleicht auch noch im Sinn? haben wir die Verse noch davor im Klang, wo von einem Krieg die Rede ist. Wenn wir Vers 11 vor uns haben, dann sehen wir, dass der Himmel geöffnet ist, dort dieses weiße Pferd. Darauf sitzt der, der treu und wahrhaftig ist, und er führt einen Krieg in Gerechtigkeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass bei aller Freude oder bei aller Hoffnung, die wir in uns tragen, es auch einen Krieg gibt, den wir zu kämpfen haben. Und in dieser Szene, die wir aus Epheser 6 lesen, auch dort haben wir einen Krieg vor uns. Wir wissen, dass der Satan listig und hinterhältig uns angreift. Und dass wir in diesem Angriff nicht nur Waffen haben, die zur Verteidigung sind, sondern wir haben hier in diesem Schwert auch eine Waffe bekommen, die wir zum Angriff und vielleicht auch aus einem Angriff heraus zum Gegenangriff einsetzen können und sollen. Unser Auftrag ist auch, dass wir dieses Schwert wie ein Soldat so benutzen sollen, dass wir mit ihm losschlagen, dass wir draufschlagen, dass wir es benutzen. Wir haben schon, und das ist ganz wichtig, gehört, dass wir es nicht in dieser wilden Manier benutzen sollen, wo wir auf alles hauen, was sich irgendwie bewegt. Das ist damit nicht gemeint. Aber wir sollen es führen. Wir sollen gezielte Hiebe damit ansetzen. Wir sollen in diesen Kampf auch hineingehen. Wir sollen uns nicht in unser Mauseloch verkriechen und so klein machen, wie es nur geht. Oder sollen wir es vielleicht doch? Wir dürfen es an allen Stellen immer tun, wenn es uns selbst betrifft. Wenn wir in diesem geistlichen Kampf stehen und denken wir noch einmal daran, wir können so schwach sein, wie wir wollen. Wenn es aber darum geht, das Evangelium zu verteidigen, wenn es darum geht, das Evangelium weiterzusagen, dann sind wir in einem Kampf, wo wir rausgehen. Dann dürfen wir uns eben nicht in dieses Mauseloch verkriechen. Dann dürfen wir in dieser Schwachheit auch dieses Schwert führen, aber aktiv für und gegen andere auch. Gemeint ist damit nicht natürliche Schlagfertigkeit, auch nicht gute Rhetorik, gutes Reden, gute Sätze bilden. Lesen wir vielleicht gemeinsam mal einen Satz aus Psalm 8. Das ist mal den zweiten oder dritten Vers, je nachdem wie die Zählung in diesem Psalm ist, lesen. Bei mir ist es Vers 3. Müsste da um Kinder und Säuglinge gehen. Wer reinschaut. Ich lese ihn uns kurz vor. Lohnt sich doch, den Kontext zu lesen, aber nehmen wir nur einmal diesen einen Vers. Dort heißt es, aus dem Munde von Kindern und Säuglingen hast du, Gott, eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Ist es nicht so, dass Gott oft durch Kindermund den Unglauben der alten und klugen Leute beschämt? Ist es nicht so, dass sich Gott immer wieder in seine Armee die Schwächsten versammelt hat, um die Schlauen, um die Reichen und um die Starken zu beschämen? Ist es nicht so, dass Gott immer wieder aus Schwachheit und aus Kindheit heraus sein Wort wirksam werden lässt? Ist es nicht manchmal so eher, dass dieses ganz besonders Erwachsensein uns mehr hindert daran, dass wir uns mehr Mauern und Grenzen und Ergänzungen aufbauen, als wir es tatsächlich sollten? Ist es nicht, wenn wir in die Zeugnisse von Petrus oder von Paulus schauen, dass es im Grunde recht schwache Zeugnisse sind, in keiner guten Rede, kein Deutschkurs dieser Welt, kein Deutschunterricht wird Apostelgeschichte 2 als Lehrbuch, wie man eine Rede aufbauen wird, nehmen. Noch nie gehört. Es ist sicher von allem, was wir lernen können über Rhetorik, keine Vorzeigerede. Aber wenn das Wort Gottes zu den Menschen getragen wird, dann hat es etwas anderes. dann ist es, als wenn Kinder reden, als wenn Kellner Waren tragen und sie kommen an dem Ziel an. Dann ist es so, dass das Wort Gottes selbst zu den Menschen hinausgelangt. Dann ist es nicht der Redner, nicht der Name, nicht die Person des Redners, die den Sieg gibt, die die Kraft gibt dabei, sondern es ist die Botschaft selbst. Was wir zu sagen haben, wenn wir das Wort Gottes weiter sagen, dass es ziemlich dumm klingt, dass es nicht richtig untermauert ist, dass nicht alle Argumente von überall her berücksichtigt sind, aber dennoch so, dass es trifft, dass es auf den Punkt trifft, ist es nicht so? Ist es nicht so, dass Gott selbst die Wirkung in dieses Wort gibt, dass es im Menschen wirkt? Kann ich das vielleicht auch der Grund gewesen sein, warum Paulus sagt, dass das Wort vom Kreuz denjenigen, die verloren gehen, eine Torheit, eine Dummheit, ein Blödsinn ist? Dass es aber ihm und uns, die wir errettet werden, Gottes Kraft ist? Ist es nicht das, was dieses Schwert ausmacht, dass es Kraft hat von Gott? Dass es eben nur einen braucht, der es hält, der es trägt, der es rausbringt in diese Schlacht, der es einsetzt und der dann schaut, was da passiert. Sind es nicht Kinder, die diese Schwerter führen können? Ist es nicht so, dass es nicht an Intelligenz, Lebensalter, Kraft, Muskelstärke, Schönheit, was auch immer liegt, sondern daran, dass Gott diese Kraft gibt und wirkt? Und bedenken wir immer noch, gegen wen kämpfen wir eigentlich? Wer kommt denn da? Da kommt einer in Intelligenz. Da kommt einer mit Kunststückchen, mit List, mit Schlauheit. Und mit was kommen wir? Griffe, die der Teufel gegen uns fährt, wirklich schlau und durchdacht sind? Ist es nicht so, dass die falscheste Bibelauslegung, die man nur haben kann, richtig schlau und intelligent ist? Und dass es manchmal eben so ist, dass man im Herz, im Sinn und mit allem, was man heißt, hat, weiß, dass das Wort nun eben so ist, wie es ist. Dass es kein neues Kleid braucht. Dass es keine Ergänzung braucht, dass es keine Hilfe braucht. Und in dieser Gefahr, dass wir gerne das Wort Gottes noch einkleiden in hübsche Kleider, dass wir ihm noch mehr geben. Und wir sollten uns immer vergegenwärtigen, dass auch dann, wenn wir einmal sinnbildlich dieses ausgesprochene Wort Gottes nehmen, nicht diesen letzten Teil zuallererst wegschneiden dürfen. Dass wir nicht sagen dürfen, es kommt ja von Gott, aber ich habe es irgendwie wertvoller gemacht. Ich habe es irgendwie ergänzt. Es ist durch mich hindurch gewirkt und besser geworden. Es ist durch mich hindurch auf die Situation gesprochen worden. Ich gebe dem Wort Kraft. Nein, liebe Geschwister, das werden wir nicht schaffen. Wir können es nur schwächen. Wir können es, wenn wir es verarbeiten wollen, nur herunterziehen auf unsere jämmerliche Intelligenz. Wenn es bleibt in dem, was Christus ist, wenn es bleibt in dem Logos, in der Vollendung, in diesem Gedanken, der alles in sich trägt, der alles in sich hat. Wenn es so geformt ist und kommt, dann ist es weit mehr als ein von uns geformtes Stück, das hübsch ist. Dann ist es perfekt. Dann ist es so, wie es Gott gegeben hat. So sollen wir dieses Schwert führen. Und damit sollen wir auch schlagen. Damit sollen wir auch auf andere zugehen. Es ist nicht so, dass das Schönste, was wir tun können mit dem Wort Gottes, es so weiter zu sagen, dass Menschen es hören und es aufnehmen und es verstehen und dadurch zum Glauben kommen? Ist es nicht eines der größten Wunder, die wir erleben können, dass Menschen, die Feinde sind, zu Freunden Gottes werden? Ich glaube, dass es mehr weitaus mehr Evangelium gibt, wo das Wort Gottes dazu benutzt wird, dass die Leute, die es hören, Freunde des Predigers werden. Fans, dass sie einen Fanclub gründen, dass sie eine Modellkirche gründen, die diesem Prediger folgt. Es ist nicht so, dass sehr oft sehr viel von dem Bestehen der Gemeinde davon abhängt, wie gut nun mal der Prediger ist? Ich glaube, dass darin eine Riesengefahr liegt und dass wir letzten Endes lieber dem kleinsten Kreis, den es gibt auf dieser Welt, das Wort Gottes erhalten sollten und es so weitergeben, dass es selbst die Kraft ist, die zusammenbindet, dass es selbst die Kraft ist, die wirkt und die lebt und dass es eben nicht bezogen ist auf Prediger, auf Personen, auf Rhetorik oder auf eine gewisse Art und Weise, die wir gut finden oder nicht gut finden. Das Wort Gottes hat keine Sympathie, es hat Kraft. Entweder es trifft uns oder es trifft uns nicht. Und noch einmal zurück auf diesen einen Punkt. Gegen wen kämpfen wir, wenn wir das Wort Gottes einsetzen? Gegen den Teufel, gegen Satan, der da kämpft. Wisst ihr, was ich auch glaube? Dass das Wort Gottes letzten Endes sehr oft als Waffe eingesetzt wird gegen eigene Geschwister. Dass es missbraucht wird, so dass man den anderen in irgendeiner Weise mundtot macht, ihn erschlägt, ihn zuballert mit Versen, wie aus seiner Waffe, wie aus seinem Maschinengewehr. Ich glaube, es ist oft so, dass man erschrecken kann darüber, wie einer den anderen staccato mit Bibelversen zuschießt. Da liegt eine Gefahr. In fast allen Dingen, die uns Segen und die uns wohlbringen, liegt eine Gefahr. Wenn wir das Wort Gottes gegen den anderen einsetzen, um ihn niederzukämpfen und niederzuringen, dann missbrauchen wir das Wort. Wir müssen zwar manchmal, und lassen wir das heute mal ein Nebenaspekt sein, wir müssen manchmal das Wort Gottes verteidigen. In der Tiefe argumentieren gegen ihr Lehrer. Wir müssen das tun. Es ist ein natürlicher Vorgang, dass die Gemeinde konfrontiert ist mit ihr Lehrer. Und es ist unabhängig davon, wie viel Kraft wir haben, dass wir damit konfrontiert werden. Wir müssen es tun. Das Wort Gottes wird angegriffen. Das ist eine Tatsache. Aber es wird angegriffen von Satan. Lasst uns gegen ihn kämpfen, der es missbraucht, der es zu uns schleudert. Lasst uns da in die Tiefe gehen. Lasst uns nicht das Wort Gottes wie einen Dolchhieb dem anderen in den Rücken schieben, um ihn, um die eigene Größe und die eigene Stärke zu betonen und zu sagen, ach wie gut, habe ich doch den richtigen Bibelvers gewusst, um deine Sünde jetzt vor die ganze Gemeinde zu bringen. Nein, das ist nicht das Ziel. Das wäre auch zu leicht zu durchschauen. Aber im Kleinen ist es nicht so, dass oft kleine Sticheleien eben gepackt sind in scheinbar fromme Wörter. Lass uns ganz vorsichtig damit sein, wenn wir anderen gezielt das Wort Gottes entgegenschleudern. Lasst uns vielmehr daran denken, dass das Wort Gottes eben nicht nur dazu da ist, dass wir anderen in den Rücken bohren mit diesem Dolch, sondern nehmen wir es doch einmal so, wie wir das im 2. Timotheusbrief in Vers 3,16 aufgelistet bekommen. Dieser ganz bekannte Vers hilft uns sehr viel. Da ist die Rede von Belehrung. Da ist die Rede von Überführung. Ja, wenn etwas nicht in Ordnung ist, müssen wir das korrigieren. Da ist etwas wie Zurechtweisung. Wenn einer in die Irre läuft, können wir ihn warnen, ihm helfen. Wenn ich diese Frage einmal stellen darf, ich habe sie sehr gemocht, mal bei einem Kurs von Führerschein gemacht und die erste Frage war, wozu sind Schilder eigentlich da? Was sind die besten Schilder? Die besten Schilder, liebe Leute, sind die Schilder, die euch warnen, irgendwo nicht reinzufahren, wo Gefahr droht. Ein Vorfahrtsschild, naja, das hilft, Aber den meisten Leuten hilft es dazu, schneller zu fahren und noch mehr Gefahr in etwas hineinzulegen, die eigentlich keine Gefahr hat. Auch ohne Vorfahrtsschild würden wir uns nicht viel Böses tun. Aber ohne Stoppschilder und ohne dieses komische Schild, Achtung, Kaimauer, würden wir im Wasser landen. Wir würden die Gefahr nicht sehen, wir würden vielleicht in das Verderben rennen. Es hat etwas Liebevolles, wenn wir andere zurechtweisen. Noch ein anderes Beispiel. Wenn wir an unsere Kinder denken, normalerweise denken Kinder so und sagen, ja, Anweisungen, Zurechtweisung, Korrektur, das ist das Schlimmste, was es gibt. Wir wollen Freiheit, bis sie vor die Wand rennen. Und wenn sie groß werden und wenn sie vernünftig werden, in der Regel sagen sie, eigentlich waren die besten Momente da, wo meine Eltern mich geschützt haben. Da, wo sie die Stoppschilder aufgestellt haben. Da, wo sie die Gefahren vor mir abgewendet haben. Ich habe sie ja noch nicht mal gesehen. Dann hätte ich das nicht und das nicht und das nicht. Und hätte ich doch gelernt, nicht an meinen Fingernägeln zu kauen. Ich würde heute viel besser in diesen Sitzungen angesehen werden. Oder hätte ich doch gelernt, an der einen oder anderen Stelle mir die Schuhe zu binden, da würde ich nicht als Erwachsener mit Klettverschlüssen rumlaufen. Es gibt so viele Bereiche, das ist alles im Grunde lustig und erheitert uns. Aber die Warnungen, die Anweisungen, die wir haben, das sind die, die uns am meisten helfen. Denken wir daran, dass wir mit dem Wort Gottes viel Gutes anrichten dürfen, dass wir es aber nicht dem anderen entgegenschleudern dürfen, um ihn hinterlistig zu überfallen. Dass wir es dann missbrauchen. Und denken wir immer daran, dass wir uns auch den richtigen Feind aussuchen. Nicht nur, weil wir gerade in der Gemeinde sind, müssen wir jetzt die schweren Worte, die wir irgendwo gerade selbst verdaut haben, dem anderen an den Kopf schleudern. Vielleicht sind da die leichteren Worte notwendiger als alles andere. Denken wir daran, dass wir gegen den Satan kämpfen in diesem Kampf, ja, wenn er auch da ist und wenn er uns auch angreift, dass wir ihn an der richtigen Stelle anpacken, dass wir ihm an der richtigen Stelle die richtigen Worte entgegenschleudern, dass wir diese Worte, diese Gedanken, die wir haben von Gott, aussprechen ihm gegenüber, dass wir sie an den richtigen Stellen ansetzen, dass wir wie mit einem guten Schwert eins, zweimal zuschlagen und treffen. Dass wir kommen von einer guten Übung, die wir haben in dem Wort. Gute Erkenntnis. Und nicht nur einem stumpfen Auswendiglernen von irgendetwas, sondern von einem Verstehen, sondern von einem Verinnerlichen, von einem Geprägtsein. So als hätten wir, stellt euch das vor, diese ganze Rüstung, diese ganze Kraft Gottes, seine Gerechtigkeit, seine Hoffnung, sein Heil, seine Wahrheit. Und das legen wir in dieses Schwert, das wir führen. Das legen wir da rein. Wenn wir angegriffen werden, lasst uns doch sagen, nein, wir hoffen auf den Himmel. Nein, ich nehme die Verführung nicht heute. Ich sage nein, ich nehme nicht das viele Geld. Ich nehme nicht den Betrug. Ich nehme nicht die Möglichkeiten, die ich habe. Sondern ich bewahre mir meine Hoffnung. Ich lasse es klein, wie es ist. Ich will lieber vor Gott gerade stehen, als mein Leben lang gebückt vor Lügnern und Betrügern. Manchmal geht es eben nicht. Dann setzen wir es ein, ohne den anderen gleich niederzuringen mit hunderttausenden Erkenntnissen, die wir haben, aber auf den Punkt gezielt und durchaus hart, sodass es wirkt. Der andere, der uns angreift, der uns etwas rauben will von Christi Gerechtigkeit, dem dürfen wir ruhig mal auf den Schädel hauen. Dem dürfen wir ruhig mal mit einem Wort Gottes sagen, nein, Christus ist der Herr. Er hat mir meine Gerechtigkeit gebracht und nicht ich. Punkt. Das dürfen wir in aller Klarheit und in aller Härte sagen. Wir müssen keine Kompromisse machen. Wir müssen nicht säuselnd klingen. Wir müssen nicht hübsch sein dabei. Wir müssen uns nicht vorbereiten. Wir können ihm sagen, es gibt nur eine Wahrheit, die ist in Jesus Christus. Es gibt keine andere Möglichkeit, zu Gott, dem Vater, zu kommen. Manchmal müssen wir in der Verkündigung des Evangeliums eben auch jemanden sagen, wenn du Christus nicht als Herrn angenommen hast, dann wirst du verloren gehen. Es mag dir dumm erscheinen, ist mir doch egal. Was soll ich denn machen? Ist es meine Nachricht? Nein. Wenn du ihn nicht annimmst, wenn du nicht geborgen bist in ihm, wenn nicht seine Herrlichkeit dir zugerechnet ist, dann bist du verloren. Soll ich einen Kompromiss machen? Und soll sagen, dann bist du vielleicht verloren, sprechen wir nochmal rüber, lass uns einen Kurs halten. Nein. Aber wenn du Christus angenommen hast, dann wirst du seine Herrlichkeit sehen. dann wirst du vermählt werden mit ihm. Dann bist du eine hübsche Braut. Bereitet, dann hast du Hoffnung. Dann hast du Hoffnung, mit ihm im Himmel zu sein, mit ihm zu leben. Lasst uns diese Hoffnung bewahren, alle Tage. Und wenn wir sie einsetzen müssen, schleudern, wem auch immer entgegen. Ohne uns in eigene Kämpfe zu verstricken, ohne in dieser Rüstung uns die falschen Gegner zu suchen und gegen das eigene Heer zu kämpfen. Lasst uns gute Soldaten sein in diesem Kampf, gegen die bösen Mächte angehen, gegen die Verführung, gegen den Kampf, der gegen Christus ist. Und lasst uns darin das Wort Gottes so gebrauchen, dass es wirkt, so wie Gott es will. Zu seiner Herrlichkeit und zu seiner Ehre. Amen.